Wenn der Frühling beginnt und in den Gärten die Osterglocken die heilige Osterzeit einläuten, dann beginnt eine komplizierte Zeit bei den christlichen Gläubigen. Die Orthodoxen feiern in dieser Zeit eine Fastenzeit, wenn man feiern sagen kann. Sie haben eine Fastenzeit, die dauert 40 Tage. Das ist die längste Zeit, die man fastet in der orthodoxen Kirche. Wie ist das in der evangelischen Kirche, Herr Pfarrer?
In der evangelischen Kirche ist es so, dass die evangelische Spiritualität und Frömmigkeit unterscheidet eigentlich auch zwei Fastenzeiten. Die erste Fastenzeit ist, wenn man mit dem Kirchenjahr startet, das evangelische Kirchenjahr, wie auch das katholische, beginnt ja mit dem ersten Advent, mit der sogenannten Vorweihnachtszeit. Und die Vorweihnachtszeit ist eigentlich schon eine Buß- und Fastenzeit, die auch dadurch gekennzeichnet ist, dass in allen unseren Kirchen die Farbe Violett ausgehängt wird. Und Violett ist ein Zeichen der inneren Umkehr, ein Zeichen der Buße, der Vorbereitung und der Erwartung des kommenden Herrn. Also in der Vorweihnachtszeit bezieht es sich auf die Geburt. Die zweite, etwas größere Zeit dieser Vorbereitung ist vor Ostern. Das sind diese 40 Tage vor Ostern.
Die bei uns auch so lange.
Auch so lange, ja. Es beginnt ja mit dem sogenannten Aschermittwoch. Der Aschermittwoch wird zwar gottesdienstlich nicht in allen evangelischen Gemeinden begangen, ist aber ein Signal. Also im evangelischen Verständnis muss man eigentlich so sagen, es beginnt die Passions- und Fastenzeit. Im Mittelpunkt steht immer Christus. Das ganze Kirchenjahr ist ja praktisch auf Christus ausgerichtet. Und wir begleiten ja im Kirchenjahr Christus von seinem Kommen in dieser Welt bis zu seiner zweiten Wiederkunft. Darüber hinweg, im Kirchenjahr, begeht man ja auch diese Höhepunkte, unter anderem die Geburt des Christuskindes, dann natürlich Karfreitag, das Sterben des Gottessohnes, dann eine glorreiche Auferstehung natürlich und die Himmelfahrt und dann die Erwartung des zweiten Kommens. Das ist das Kirchenjahr, ausgerichtet immer nur auf Christus. Und von Christus her wird auch gedacht. Deswegen kann sich eine gewisse Zeit oder eine gewisse religiöse Übung nicht verselbstständigen. Es ist so, dass eine gewisse religiöse Praxis, wie zum Beispiel das Fasten, angebracht ist und auch geübt wird. Ich werde dazu noch was sagen, aber eine Fastenübung, eine religiöse Übung kann sich nicht verselbstständigen, kann sich nicht von Christus her entwickeln. Gott sagt zum Beispiel dem Propheten Jesaja so: Ich habe satt eure Fastentage, eure Brand- und Speisopfer. Ich brauche eure großartigen Gottesdienste nicht. Also ich brauche eure Übungen und eure Rituale nicht. Was ich aber brauche, ist ein gewisses Verhalten. Er sagt, brich dem Hungrigen dein Brot, kleide die nackt sind, begleite die verzweifelt sind. Was bedeutet das? Fasten?
Das Übung? Wollte ich eben fragen. Seit wann gibt es das Fasten und was bedeutet es eigentlich?
Ja, das Fasten ist ja ein alter Brauch, ist nicht nur ein christlicher Brauch. Das Fasten geht schon in vorchristliche Zeiten zurück. Alle Religionen haben ja eine gewisse Fastenpraxis, das sogenannte Askese, das Enthalten von Speisen, das Enthalten von bestimmten Kleidungsnormen, das Enthalten von Spaß und das Enthalten von Weltlichem. Das ist schon vorchristlich, ja. Es ist nicht nur eine Übung des Christentums bzw. des Judentums. Das Neue, was allerdings das Judentum bringt, ist, dass, wie ich schon gesagt habe, dass diese religiöse Übung verbunden wird mit einem bestimmten Verhalten. Es reicht also nicht ein individuelles Fasten, ja, jetzt essen wir nicht, jetzt essen wir keine Wurst, jetzt essen wir kein Fleisch, aber ich unterstütze meine Nächste nicht. Ich schaue die Bettler auf der Straße und unterstütze sie nicht. Oder ich faste und gebe damit an, aber das zweite Wort ist, ich schimpfe auf Gott und ich schimpfe auf Christus und ich schimpfe auf die Gottesmutter. Oder ich faste und habe keine Ahnung, was im Evangelium steht. Oder ich faste und brüste mich mit dieser gewissen religiösen Übung, aber ich teile nicht in meiner Familie eine gewisse Haltung oder eine gewisse Achtsamkeit.
Dahinter, auch ein natürlicher Sinn.
Und die Reformation bringt noch etwas weiteres hinzu, und zwar entbindet sie diese Fastenübung von einer gewissen Gesetzmäßigkeit. Es ist kein Zwang. Im Galaterbrief sagt der Apostel Paulus, Christus hat uns zur Freiheit befreit und nicht zum Gesetz. Also man ist als evangelischer Christ entbunden. Im Vergleich zu den katholischen und zu der orthodoxen Fastenübung ist es ein Zwang. Hier sind die Gläubigen gezwungen, in dieser Zeit zu fasten. Ja. Ausnahmen machen nur die Schwerkranken, die Alten und die kleinen Kinder. Die Fastenübung bzw. die Fastenpraxis im evangelischen Verständnis ist also freiheitlich. Das heißt, jedem Gläubigen ist es freigestellt, ob er nun fastet oder nicht, je nachdem, wie er sich zu dieser Übung verhält und wie er das empfindet. Und es ist immer gekoppelt mit dem Glauben auf Christus und mit der Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Ansonsten bleibt das Fasten ein bloßes Ritual. Wir sollen nicht vergessen, dass das Fasten ja auch ein Heilsfasten ist. Wenn ich zum Beispiel in dem Sinne, dass es eine therapeutische Handlung ist, ja. In dem Sinne, wenn ich Probleme habe, dann empfiehlt man mir eine Diät. Das ist auch ein gewisses Fasten.
Ja.
Das religiöse Fasten,
im medizinischen Sinn.
Das Fasten hat also mit gewissen Koordinaten zu tun, nämlich als religiöse Übung hat es mit einer religiösen Dimension zu tun, das heißt mit der Beziehung zu Gott. Man kann es nicht trennen und Gott hat gewisse Erwartungen, die er klargelegt hat, und im Zusammenhang mit der Verantwortung des Fastenden zur Gesellschaft. Deswegen unterscheidet man auch ein individuelles Fasten und man unterscheidet auch ein gemeinschaftliches Fasten oder ein kollektives Fasten.
Also
beide Formen. Sowohl das individuelle, auch das gemeinschaftliche Fasten ist in der siebenbürgisch-sächsischen Spiritualität im Laufe der Geschichte anzutreffen. Obwohl ich noch einmal sage, nach protestantischem Verständnis ist es jedem Christen, evangelischen Christen, frei überlassen.
Ja, ich habe das nämlich nicht richtig verstanden, weil einige von meinen Freundinnen fasteten nach ihren Eltern, andere nicht. Wir sind ja schon schnell in die Schulen gegangen und nie hat uns jemand gesagt, ihr müsst das tun. Aber wenn man zu Hause war und die Mutter fastete, fastete die Familie mit. Ah, ich habe verstanden. Ja. Von dort kommt die Freiheit. Dies wusste ich nicht.
Ja, von dort kommt die Freiheit. Die ist also, wie gesagt, konfessionell und religiös verankert. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, sagt der Apostel Paulus, lasst euch nicht wieder einzwängen. Lasst euch nicht wieder durch religiöse Normen und durch religiöse Vorschriften euch das Leben schwer machen. Das ist der Apostel Paulus und das ist auch das lutherische Verständnis. Sicherlich ist eine Fastenübung, wie ich schon sagte, im religiösen Verständnis auch angebracht. Auch die Jünger fasteten, auch die Apostel fasteten und auch nachher hat man immer wieder gefastet. Und ich sprach vorhin vom individuellen und von dem gemeinschaftlichen Fasten. Zum Beispiel gemeinschaftliches Fasten in siebenbürgisch-sächsischer Frömmigkeit, als zum Beispiel in Kronstadt die große Kirche abgebrannt wurde, beziehungsweise abgefackelt wurde durch die Habsburger. Das war im Jahre 1689. Hat es dann nachher einen Aufruf gegeben. Der damalige Kronstädter Dechant, das war der Marcus Fronius, der hat zum Fasten aufgerufen. Er hat eine lange Predigtreihe gehalten zur Fastenzeit und hat gesagt, Kronstadt, du wirst jetzt heimgesucht von Gott. Und nach dem Vorbild des Propheten Joel hat er die Leute aufgerufen, alles abzulegen, was für Gott ein Hindernis sein kann. Falsches Verhalten, Oberflächlichkeit, Unglauben, und hat aufgerufen zu Gebet und zu Fasten.
Also eine moralische Fastenzeit.
Und auch enthalten von Speise und so weiter, dass es deutlich wird, jetzt ist eine besondere Zeit, die jetzt von uns gefordert wird. Und oder als der Brand in Schäßburg war, Jahre davor, 1676, berichtet die Chronik vom Kraus, dass es ebenfalls die Leuten bewusst geworden ist, aha, es ist eine Heimsuchung Gottes. Etwas ist falsch, Achtung, in unserem Verhalten, etwas müssen wir ändern und es wurde genauso zu Fasten aufgerufen. Und Fasten bedeutet natürlich unter anderem auch, enthalten von gewissen Speisen, enthalten von gewissen Freuden und so weiter. In der Regel ist es so gewesen, dass die Passions- und Fastenzeit auch gewisse Regeln hatte und ich möchte das noch ganz kurz erläutern. Wie ich schon sagte, die Passions- und Fastenzeit im evangelischen Verständnis begann mit dem Aschermittwoch. Und da gab es gewisse Regeln, also zum Beispiel in den sächsischen Dörfern, aber auch in den Städten, hörte jegliche Form von Unterhaltung auf. Also die Bälle endeten, die jeglichen Partys und so weiter endeten. Man durfte keine Hochzeiten, keine Taufen machen. Ebenso war das Holzhacken untersagt und das sogenannte Bläueln, also das Waschen mit dem Schlegel am Fluss. Das waren also gewisse Aktivitäten, die untersagt waren. Und natürlich achtete man auch im Dorf darauf, dass eine Zeit kam, wo man sich mehr auf den Verzicht vom Fleisch konzentrierte. Karneval, nicht der Fasching, endet. Und was bedeutet Karneval? Karneval ist ein lateinischer Begriff und bedeutet eigentlich Karnevale. Also das Vale bedeutet Adieu und Karne ist Fleisch, Fleisch Adieu. Also wir verabschieden uns vom Fleisch.
Und da hat man tatsächlich kein Fleisch gegessen.
Und da hat man nicht alle Familien, aber im großen Teil hat man sich darauf konzentriert, dass das jetzt eine Zeit ist, wo man sich nicht also auf das Fleisch konzentriert.
Herr Pfarrer, das ist aber ein sehr interessantes Thema, darüber könnte man tagelang sprechen.
Das stimmt, ich möchte noch etwas Kurzes nur sagen, und zwar die Karwoche, die große Woche, die Woche vor Ostern, wo also Karfreitag begangen wird und so weiter. Es ist so, dass in vielen siebenbürgischen Häusern auf Dorf und Land der Karfreitag als der eigentliche Fastentag begangen wird.
Den ganzen Tag.
Das war das sogenannte große Fasten oder das schwarze Fasten, wo man sich in manchen Familien auch von Speise enthalten hat. Also man hat nichts gegessen, nur Wasser getrunken. Eine Ausnahme machte natürlich der Gründonnerstag. Also ich habe das auch noch von zu Hause aus gewusst. Und auch der Gründonnerstag wurde dann mit hinzugenommen. Da erinnere ich mich noch ganz gerne daran, wurde am Abend Pfannkuchen gegessen. Placinta, Pfannkuchen wurden gegessen. Ansonsten nicht, aber auch kein Fleisch. Also es sind verschiedene Bräuche. Diese Bräuche, die hängen sehr eng zusammen mit Entwicklungen in verschiedenen Regionen, Ortschaften und Dörfern. Mhm. Aber es ist keine, wie gesagt, nach evangelischem Verständnis, auch bei den Siebenbürger Sachsen, keine Pflichtübung.